was geht mich als Christ Israel an? Das fokussiert es noch ein bisschen mehr. Und auch dann der Titel, den ihr hier schon seht, das Volk Israel, ist das Volk Israel für uns heilsnotwendig? Und wir kommen aus einer sehr, sehr alten Tradition, Konzil von Nicea, wo diese Verbindung zwischen dem Volk Israel und uns, dem Volk der Christen, abgeschnitten wurde. Und diese Tradition, die wirkt bis in unsere Tage hinein. Das Konzil von Nicea hat sehr viel Positives mit sich gebracht. Es hat einfach einige Dinge geklärt, die in der frühen christlichen Kirche geklärt werden mussten. Deswegen ist es nicht grundsätzlich schlecht, aber dieser eine Punkt, dass sich praktisch das Christentum vom Judentum getrennt hat, von Israel getrennt hat, das ist, empfinde ich, als ein Geburtsfehler der Kirche. Das ist wie so beim falsch geknöpften Hemd. Ja, wenn man einmal falsch angefangen hat zu knöpfen, da kann man knöpfen, das bleibt immer falsch geknöpft. Und man muss dann manchmal einfach einen Punkt setzen und sagen, okay, ich knöpfe das Ding jetzt nochmal auf und knöpfe es richtig. Und das wünsche ich mir, dass das in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen mehr und mehr passiert, weil das auch ein Teil von dem ist, was Gott gesagt hat für das Ende der Tage, nämlich diese Wiederherstellung aller Dinge. Und dazu zählt auch diese Wiederherstellung der Verbindung von Israel und der Gemeinde, was Gott sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Also das Volk Israel, ist es für uns heilsnotwendig, ist es für uns nicht heilsnotwendig? Das ist erstmal festzuhalten, das steht natürlich so nicht in der Bibel, aber wie viele andere Sachen auch nicht, also so benannt. Und ich bekomme immer wieder Land auf, Land ab, so ein bisschen zu hören, ja, so ein Freund Israel zu sein, das ist schon richtig, aber Israel ist doch nicht heilsnotwendig. Diesen Satz, den höre ich immer wieder irgendwo. Und immer wenn solche Sätze betont werden, da bekomme ich so ein bisschen ein unangenehmes Gefühl in der Magengrube und denke, warum sagen die Leute das immer? Warum legen die da so großen Wert drauf? Wenn Israel heilsnotwendig ist, na gut, dann muss man sich natürlich auch entsprechend positionieren. Wenn man mit Israel nichts zu tun hat, dann kann man mit dem Satz sagen, okay, ich muss mich da nicht drum kümmern. Und ich bin aber ganz fest der Meinung, dass wir uns darum kümmern müssen. Und ich will euch ein bisschen einladen, für die, die schon mal mit mir in Israel waren, die kennen auch diese Botschaft schon ein Stück weit. Am See Genezareth, am Berg der Seligpreisung, Blick über den See, über die lieblichen Hügel Galileas, der blau schimmernde See unter uns und Jesus steht da und lehrt seine Jünger. Und er macht wirklich dort eine Unterweisung für die, die praktisch auch mal die Gemeinde führen sollen, die Gemeinde in die Zukunft bringen sollen. Und er erinnert sie daran, in Matthäus 5, Vers 13, ich hoffe, das wird jetzt auch angezeigt, das ist ein bisschen unglücklich, dass, ja. Okay, Regina, du musst immer mal gucken, ob es passt, ja. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wer waren diese Leute, die ersten Jünger Jesu waren? Vielleicht haben auch noch mehr zugehört. So genau kann man das nicht sagen, aber die Kerntruppe, die 12 Apostel, waren auf alle Fälle dabei. Und das waren fromme Juden, das waren keine Christen. Das waren Leute, die den Gott Israels lieb hatten, die am Schabbat in die Synagoge gegangen sind, die täglich dreimal zu ihrem himmlischen Vater gebetet haben, Heute würde man sagen, orthodoxe Juden, die hatten wahrscheinlich noch keine schwarzen Hüte auf, aber klar erkennbar. Sie hatten bestimmt diese Gebetsmäntel, diese Talit an. Und ja, es waren Juden. Jesus hat zu Juden gesprochen, nicht zu Christen. Manchmal mache ich so den Witz im Bus und sage dann, wisst ihr eigentlich, Jesus hat sich nie bekehrt. Da gucken mich manchmal die Leute mit solchen Augen an, so, bis es deinen Krieg macht. Ja klar, Jesus musste sich nicht bekehren. Gut, wohin denn hin? Ja. Ja, und Jesus stand so am Anfang aus seines öffentlichen Wirkens und setzt gerade mit der Bergpredigt so einen Punkt. Manche nennen auch die Bergpredigt so das, die Verfassung des Reiches Gottes. Und er erinnert die Juden daran, was eigentlich von Anfang an schon in der Bibel steht, nämlich, dass er ein Licht sein soll für die Völker. Also er erzählt ihnen eigentlich nichts Neues. Wir hören aber immer auch im Evangelium, dass, also Jesus hat nicht so viel Neues gebracht, aber wir haben dann immer diesen Satz, aber er lehrte mit Vollmacht. Also die Vollmacht, in der er sprach, das hat eigentlich den Unterschied gemacht. Und er hat in dieser Vollmacht immer wieder auch darauf hingewiesen, was die Propheten gesagt haben, so wie wir es auch in den Evangelien immer mal wieder lesen, wo steht, auf das geschehe, was die Propheten vorhergesagt haben, was die Schrift sagt. Und das ist Gott ganz wichtig, dass das geschieht, was die Schrift sagt, was er selbst dieser Welt gesagt hat, ins Stammbuch geschrieben hat, könnte man so sagen. Ein Licht für die Völker sollten sie sein. Was ist damit gemeint? Wir müssen uns mal die Situation von vor 2000 Jahren angucken, wo Jesus das sagt. Da gab es dieses kleine Israel, umgeben weltweit. Es gab keinen Ort auf dieser Erde, an der der eine Gott, der Schöpfer des Universums, als der eine Gott angebetet wurde. Die ganze Erde war ein finsteres Loch, kann man sagen. Ein Loch, wo Dämonen angebetet wurden, Götzen angebetet wurden, Menschenopfer dargebracht wurden, Prostitution in den Tempeln, also richtig Gruselkino. Und nur dieses eine kleine Volk, das stand allein vor seinem Gott. Und das ist damit das Licht für die Völker gewesen. Ne? Und sie sollten aber halt nicht nur Licht dort in Israel sein, sondern auch bis an die Enden der Erde. Und so schreibt Jesaja 42. Nee. Da haben wir es. Sie soll dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf den Inseln verkünden. Und auch das ist wirklich in Existenz gekommen, denn sie wurden zerstreut auf die ganze Welt. Natürlich, ganz klar auch für uns als Christen steht natürlich auch, dass durch Juden auch das Evangelium hinausgetragen wurde unter die Völker. Also das Licht des Evangeliums wäre ohne Juden auch nicht in diese Welt gegangen. Und wir sollen uns aber auch ein bisschen in dem Text mit dem Salz beschäftigen. Und da Salz, das ist was ganz Spezielles, ich habe mal Koch gelernt, aber ich denke, das weiß auch jeder, der nicht Koch gelernt hat. Wenn man Salz macht Fades, Ungenießbares, kräftig, würzig, interessant. Das Salz hat eigentlich keinen eigenen Geschmack, aber man merkt ganz klar, ist Salz drin oder ist nicht Salz drin. Ja, also ich denke immer so an, wenn der Bäcker mal das Brot vergessen hat, ist Salz im Brot vergessen. Das passiert ab und zu mal. Ne? Das kannst du fast nicht essen, ne? So, ne, wenn das nicht drin ist. Salz ist sehr unscheinbar. Das ist ein weißes, grünliches Zeugs, was sich auflöst im Lebensmittel. Und es hat trotzdem eine Kraft. Salz bedeutet Kraft. und durchdringt alles, macht auch haltbar, bekämpft Schlechtes, was uns schaden kann. Das alles ist Salz. Das ist diese Salzkraft. Und welche Kraft hatte der Jesus noch im Blick vielleicht? Es gibt eine Kraft, die die Menschen an das Herz Gottes zieht, zu Jesus zieht. Kein Mensch kann aus eigener Kraft glauben und sein Herz zu Gott wenden. Gott muss den ersten Impuls in uns hineinlegen. Und in Johannes 6, 65 lesen wir, und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn ihm denn von dem Vater gegeben. Also Gott tut große Wunder auf dieser Welt, und auch kleine, fast immer durch seine Werkzeuge, nämlich die Menschen. Und wir kennen, denke ich, alle Geschichten davon, dass Menschen hineingebetet wurden in den Himmel, in den Glauben an Jesus Christus. Wo die Oma oder die Eltern für ihre Kinder gebetet haben. Und am Ende ist es gelungen, dass sie diesen Weg in den Glauben hineingefunden haben. Und wir wissen auch, dass es ohne Gebet sehr viel düsterer aussehe, auch was Evangelisation und Annahme von Jesus in dieser Welt wäre. Da fragt ihr euch vielleicht, was hat das jetzt alles mit Israel zu tun? Und ich erinnere euch, Jesus hat zu Juden gesprochen und er sagt zu ihnen, dass sie das Salz der Erde sind. Dass wir auch das Salz der Erde sind, das hat was damit zu tun, dass wir hineingepfropft sind in den edlen Ölbaum Israel. Ja, also alles das, was Israel an Verheißung trägt, können wir immer nur dann in Anspruch nehmen, wenn wir mit Israel verbunden sind. Wenn wir nicht im Ölbaum drin sind, wenn wir nicht mehr eingepfropft sind, wenn wir der Meinung sind, das brauchen wir nicht, dann wird es eng. Dann können wir diese Verheißung Gottes nicht auf unser Leben beziehen. Also, und wir lesen weiter, dass hier Israel dann zerstört wurde oder Jerusalem zerstört wurde. Das Volk der Juden wurde verstreut. Und auch das war kein Betriebsunfall. Weil bei Gott gibt es keine Betriebsunfälle. Und wir lesen in 5. Mose 4, 28 bis 31 und daher. Nicht? Ich verstehe euch nicht. Ja, gut. Aber der Text stimmt. Und da habt ihr euch unter die Völker zerstreuen, das steht da. Ja, okay. Und ihr werdet übrig bleiben und ein zählbares Häuflein unter den Nationen, wohin der Herr euch führen wird. Und ihr werdet dort Göttern dienen, dem Werk von Menschen, Holz und Stein, die nicht sehen und nicht hören und nicht essen und nicht riechen. Aber ihr werdet von dort den Herrn, deinen Gott, suchen und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst. In deiner Bedrängnis und wenn alle diese Dinge dich treffen werden, am Ende der Tage wirst du umkehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht lassen und dich nicht verderben und wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er ihnen geschworen hat. Also so wie sich das Salz in den Speisen auflöst, alles durchdringt, so verteilten sich auch die Juden über die Völker, über die Nationen. Sie gingen aber nicht unter, denn Gott war mit ihnen und wie er es versprochen hat, und er hatte sie ja auch berufen, als Licht und als Salz für alle Völker zu sein. Sie bildeten Gemeinden und lebten treu nach dem Gesetz des Mose, fielen dort auch immer wieder für die Nationen unangenehm auf, weil sie einfach anders waren. Sie haben aber an dem Gott und an den Geboten der Tora, an der Bibel, festgehalten. Es haben auch viele sich assimiliert, aber es gab eigentlich weltweit Gemeinden, jüdische Gemeinden, überall, wo man hinkam, waren schon Gemeinden da, haben sich Gemeinden entwickelt und Wenn wir jetzt sehen, diese Zerstreuung des Volkes Israel, auf der einen Seite ist das eine Strafe, die Gott auf das Volk gelegt hat, weil sie eben untreu waren. Und Gottes Eigenschaft ist aber, dass er aus dem menschlichen Mist Kompost macht. Und das macht er auch mit Israel. Das hat immer zwei Seiten. Ne? Er hat das Volk Israel in die Diaspora geschickt, um sie zu bestrafen, und hat gleichzeitig in Teil seines Heilsplans durch Israel unter den Nationen in Existenz gebracht. Und bis heute beten Juden um die Erlösung der Völker. Also die beten nicht nur für sich, die beten nicht nur für ihre Rückkehr nach Israel, die beten nicht nur dafür, dass der Tempel wiederhergestellt wird, dass das Reich für Israel wiederhergestellt wird, so wie auch die Apostel fragen, bevor Jesus gen Himmel fährt. Das ist die letzte Frage, die die Apostel Jesus stellen. Also es war ganz wichtig auch, und es sollte auch uns wichtig sein, diese Wiederherstellung Israels. Und sie beten treu bis heute, zum Beispiel im Psalm 86, haben wir den dran? Ja, okay. Herr, höre mein Gebet, horche auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, und nichts gleich deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen. Sie proklamieren das täglich in den Synagogen, in ihrem Gebet, auch wenn sie nicht zur Synagoge gehen. Sie proklamieren das, dass die Nationen dieser Erde sich dem Gott Israels anschließen. Oder in diesem Gebet Sidur Sefat Emet, das beten auch fast alle frommen Juden jeden Morgen. Darum hoffen wir auf dich, ewiger, unser Gott, bald die Herrlichkeit deiner Macht zu schauen, dass die Gräuel von der Erde schwinden und die Götzen vertilgt werden. Die Welt gegründet wird auf das Reich des Allmächtigen und alle Menschenkinder deinen Namen anrufen. Dass sie sich dir zuwenden, alle Frevler der Erde erkennen und einsehen, alle Bewohner der Welt, dass sich vor dir jedes Knie beugen, jede Zunge schwören soll, vor dir, ewiger unser Gott, werden sie knien und sich niederwerfen und der Majestät deines Namens Ehre darbringen. Alle nehmen sie die Anerkennung deines Reiches auf sich und du regierst bald über sie, immer und ewig. Denn das Reich ist dein und in allen Ewigkeiten regierst du in Ehre. Wie in deiner Lehre geschrieben, der Ewige regiert immer und ewig. Ferner heißt es, und der Ewige wird zum König über die ganze Erde sein. An jenem Tage wird der Ewige einzig und sein Name einzig sein. Begreifen wir, was hier in der geistlichen Ebene passiert. In der geistlichen Welt, die nicht sichtbar ist, die aber eine enorme Kraft hat, nämlich für unser geistliches Leben. Die Juden haben den Boden bereit gemacht, dass das Evangelium aufgehen kann, dass der Samen des Evangeliums nicht auf knochenharten Böden fällt, nicht auf knochenharten geistlichen Böden, dass praktisch die Welt nicht dämonisch durchseucht war, sondern vorbereitet war. Und wenn wir die ersten Geschichten lesen, wie ging das Evangelium hinaus aus Israel ins Römische Reich hinaus? Auch das war alles vorbereitet. Das Römische Reich war kein schöner Platz. Und trotzdem hat es wieder das auch bewirkt, dass das Evangelium hinausgehen konnte zu den Nationen. Und immer wenn die christlichen Missionare, also auch Paulus, irgendwo hinkamen, das war so wie Haus und Igel. Die Juden waren schon da. Und Paulus ging auch immer zuerst in die Synagoge, gemäß dem, was auch Jesus gesagt hat, den Juden zuerst. Aber es ging dann halt hinaus auch zu den Nationen. Und das erfüllt mich mit ganz tiefer Dankbarkeit für Israel, weil dieses vom Land getrennt sein für Israel, das war ja nichts Schönes, das war ja furchtbar. Wenn wir uns die letzten 2000 Jahre jüdischer Geschichte außerhalb des Landes anschauen, dann ist das eigentlich eine furchtbare Geschichte, und die Sehnsucht des Volkes Israel war auch immer groß, heimzukehren nach Eretz Israel, ins Land Israel. Aber sie haben trotzdem weitergebetet und sie haben weiter in der unsichtbaren Welt dafür gesorgt, dass wir heute hier alles sind vielleicht. Dass wir das Evangelium bekommen konnten, dass das Evangelium auch zu uns ins finstere Germanien gekommen ist, weil der Boden war vorbereitet. Sie haben gebetet, dass die Völker den Gott Israels erkennen mögen. Das war wie so ein Sauerteig, von dem auch Jesus spricht, der das ja alles durchdrungen hat. Und das ist sicher nur ein Aspekt des großen Errettungsplanes Gottes. Aber halt schon ein wichtiges, was uns auch, denke ich, demütig machen sollte, ja, vor dem, was Israel für uns durchlitten hat, weil die Bibel nennt auch Israel den leidenden Gottesknecht. Nicht nur Jeschua, nicht nur Jesus ist der leidende Gottesknecht, sondern auch das Volk Israel. Und auch das Leiden des Volkes Israel unter uns Nationen hat eine wunderbare Frucht gebracht, nämlich, dass wir das Evangelium annehmen können. Und damit kann man durchaus sagen, dass das Wirken des Salzes der Juden unter uns, unter den Nationen, für uns heilsnotwendig war. Das ist auch nur ein Aspekt, aber wir haben ja schon den ganzen Tag Zeit. Und dann stellt sich noch die Frage, ist unser Verhältnis zu Israel auch heilsentscheidend? Für dich ganz persönlich. Was sagt die Bibel? Aber in 1. Mose. Ja. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde, und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Wo es Segen gibt, da gibt es auch Fluch. Und Gott spricht hier auch ganz klar beides an. Ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Wer Israel segnet, wird Segen ernten. Wer Israel aber flucht, dem wird Gottes Fluch entgegenstehen. Und wenn wir hier Fluch lesen, dann ist das bei uns sehr heftig besetzt. Ja, also ich denke, keiner, der hier im Raum sitzt, hat jemals Israel verflucht, so wie wir Fluchen verstehen. Und die Bibel benutzt aber an dieser Stelle zwei unterschiedliche Wörter. Das erste, wenn Menschen praktisch Israel verfluchen oder die Nachkommen Abrahams, die Träger der Verheißung, dort steht dann ein Wort, was nicht nur dem klassischen Fluch entspricht, sondern da geht es auch darum, nicht wertschätzen, schlecht drüber reden, für bedeutungslos halten. Alles das ist da mit drin. Und da wird es dann, denke ich, bei einigen von uns schon ein bisschen enger. Ja, also weil viele haben halt nicht auf dem Schirm, dass Israel eine Bedeutung für uns als Christen hat. Und dann, wenn dann aber steht, und den wird Gott auch fluchen, da steht dann genau das, was wir unter Fluch verstehen. Nämlich der Zorn Gottes wird sich entladen über diesen Menschen. Und das ist, denke ich, eine ernste Sache, der wir uns stellen müssen, die wir auf dem Schirm haben müssen. Wenn wir diesen Segen Gottes haben wollen in unserem Leben, diesen vollen Segen, von dem die Bibel schreibt, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, dann bedeutet das, dass wir unsere Einstellung zu Israel, zum Volk und zum Land überprüfen müssen und gegebenenfalls auch umkehren müssen. Buße tun. Wir beenden das Schlechte und begegnen Israel mit Gutem. Gutes Denken, gutes Reden und gutes Tun. wer sich darauf einlässt, der weiß, dass das gar nicht so schwer ist. Gutes zu tun, vergesst nicht, steht auch im Hebräerbrief 13, 16. Das gilt natürlich auch gegenüber Israel. Also es geht auch immer darum, was wir tun, nicht nur was wir reden. Es ist natürlich nicht so, dass wir unsere Errettung und den Segen des Herrn dadurch empfangen können, dass wir jetzt Gutmenschen im Blick auf Israel werden. Paulus hätte da geschrieben, das sei ferne. Es gibt keinen Weg an Jesus vorbei. Allein durch den Messias Yeshua, durch Jesus, haben wir eine offene Tür zu Gott. So wie es im Johannes 14, Vers 6 auch steht, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wer behauptet, dass es eine andere Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen, als allein durch den Glauben an Jesus Christus, der verlässt absolut biblischen Boden. Im Römer 11, Vers 18 bis 19 beschreibt Paulus, wie wir gerettet werden. Wenn aber einige der Zweige ausgebrochen worden sind, du aber, da du ein wilder Ölbaum warst, unter sie hineingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaums teilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Du wirst nun sagen, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft wurde. Das ist so, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auch wieder hineinkommen können. Wir nehmen ganz selbstverständlich all diese Segnungen des neuen Bundes in Anspruch. Und wenn wir aber mal in der Bibel ein bisschen genauer reingucken, der neue Bund ist Israel verheißen. Da steht nichts von den Nationen, sondern ne, weil wenn es einen neuen Bund gibt, muss es ja auch einen alten Bund gegeben haben. Und alt und neu bedeutet nicht schlecht und besser oder nicht oder gut und besser, sondern bedeutet einfach eine Fortsetzung der Heilsgeschichte, die Gott mit Israel schreibt. Und wir haben aber diese großartige Chance, mit hineinzukommen. Und das beschreibt ja eigentlich Paulus. Wenn wir gläubig werden, wenn wir Yeshua, Jesus, den Messias in unser Leben annehmen, dann werden wir hineingepfropft in diesen edlen Ölbaum Israel. Und dann können wir selbstverständlich jeglichen Segen, der Israel verheißen ist, auch auf uns beziehen. Dann gelten die Psalmen auch für uns. Dann gilt für uns der gleiche Standard wie für Israel. Aber es geht halt nicht darum, dass wir Israel, also wir können unsere Beziehung zu Israel nicht herstellen, indem wir Israel Gutes tun. Sondern es ist andersrum. Wir stellen die Beziehung zu Israel her, durch Jesus, den Messias Israels, der uns hineinnimmt in den Bund mit Israel. Und aus diesem Bund heraus, aus dieser Beziehung heraus, müssen natürlich auch Taten folgen. Es ist möglich, Christus allein zu bekennen, aber man hat immer, wenn man Jesus richtig verstanden hat, Israel mit an Bord. Du kannst Israel ohne Jesus bekommen, aber du kannst nicht Jesus ohne Israel bekommen. Das funktioniert nicht. In Matthäus 25 versammelt Jesus alle Völker. Da steht alle Völker. Da steht nicht nur die Juden, da steht alle Völker vor seinem Richterstuhl und unterscheidet zwischen Böcken und Schafen. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Wo geht's hier? Worum geht's hier in dem Gericht? Gericht. Stimmt schon, sorry. Es geht hier um ewige Strafe, oder ewiges Leben. Es geht um das ewige Heil. Und diese werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Die entscheidende Frage für uns alle ist natürlich, was macht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle? Ewigen Leben, ewigen Tod, Heil oder Verdammnis? Was ist das Kriterium im Gericht? Was entscheidet zwischen Heil und Unheil? Was ist der Maßstab, den der Richter Jesus anlegt? Was ist heilsentscheidend? Wenn Jesus sich in Matthäus 25 an evangelikale Theologie halten würde, müsste er die Völker fragen, wie war eure Beziehung zu mir? Habt ihr an mich geglaubt? Habt ihr mit dem Munde bekannt, dass Jesus der Herr ist? Denn in keinem anderen ist es Heil. Noch einmal, Jesu Leiden, sein Tod, seine Auferstehung haben dieses Heil bewirkt und wir kommen an Jesus nicht vorbei, wenn wir in dieses Heil eintreten wollen. Aber woran zeigt sich das Verhältnis zu diesem Jesus? Ob ich tatsächlich ein Verhältnis, ein positives Verhältnis mit ihm hatte oder lediglich einem Phantom nachgejagt bin? Jesus beantwortet diese Frage im Vers 40. Was ihr getan habt, einen von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Matthäus 27, 3? Ja, okay. Ob wir tatsächlich eine Beziehung zu diesem Jesus, dem Messias und König Israels, dem Heiland der Welt, haben oder nur eine Vorstellung, so theologisch begründet die auch sein mag, nachgejagt sind, zeigt sich in unserer Beziehung zu den Brüdern von Jesus. Natürlich muss man dann auch fragen, wer sind denn die Brüder Jesu? Und wir fallen da, weil es da auch um die geringsten Brüder geht, ganz schnell in dieses, ich nenne es mal so, Sozialevangelium. Ja, also Diakonie, Menschen zu helfen, entspricht 100% dem Geist Jesu. Das ist nicht so, dass ich sage, das hat nichts mit Christlichsein zu tun. Ja, also wenn ich ein gläubiger Christ bin, wenn Jesus mein Messias ist, natürlich bin ich einer, der sich auch um die Armen und Schwachen um mich herum kümmert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber hier in diesem Falle geht es um die Brüder Jesu. Und die Brüder Jesu sind das Volk Israel. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also hier geht es ganz klar auch darum, was tue ich? Was ist das Ergebnis meiner Beziehung zu Jesus? Er misst unsere Beziehung an ihm, an unserer Beziehung zu Israel. Das muss man erstmal verdauen. Ne? Das ist nicht so, dass man sagt, ja, das ist halt jetzt so, ne? So. Und es ist mir aber ganz wichtig, diesen Fokus zu setzen, dass wir nicht am Ziel vorbeirennen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt Israel-Hilfswerke aufmachen müssen und gibt es ja auch schon genug, sächsische Israel-Freunde, christliche Botschaft Jerusalem. sondern es geht um unsere Beziehung mit Jesus. Und diese Beziehung mit Jesus, die muss Werke hervorbringen. Gut, ne, so wie das Jakobus auch ganz klar formuliert, Glaube ohne Werke ist tot. Und auch Paulus spricht zu den Juden als Brüder im Römer 9. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, wobei mein Gewissen mir Zeugnis gibt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich habe gewünscht, verflucht zu sein von Christus weg für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist, und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen dem Fleisch nach der Christus ist, der über allem ist, Gott gepriesen in Ewigkeit. Amen. Also wir sehen ja auch diese Schmerzen, die fast körperlichen Schmerzen, die Paulus hat, weil er dieses, sein Volk Israel ist, natürlich sein eigenes Volk. Aber Paulus geht uns ja voran, auch als einer der Lehrer, die für uns auch gelehrt haben, gerade im Römerbrief. Da geht es nicht, dass da nichts ist, an die Helden geschrieben, an die Römer halt. Ja. Und er schreibt da nicht in der Vergangenheit, er schreibt, ihrer ist die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst, die Verheißungen. Das heißt also, so wie es auch später dann im Römerbrief steht, Feinde um des Evangeliums willen, aber Geliebte um der Väter willen. Und das ist das, was Luther leider überlesen hat. Er hat sie nur als Feinde des Evangeliums wahrgenommen und hat aber vergessen, dass sie Geliebte um der Väter willen sind. Durch das jüdische Volk hat der Erlösungsplan Gottes Einzug in diese Welt gehalten. Warum Israel auserwählt wurde, um ein Segen für diese Welt zu sein, warum Gott diesen Weg gewählt hat, durch Israel, mit Jeschua, den König Israels, das weiß ich nicht. Das war eine souveräne Entscheidung dieses herrlichen Gottes, unseres Schöpfers. Und daran haben wir alle kein Recht, auch darum zu kritisieren. Sondern es ist halt einfach so. Es gibt bestimmte Dinge, wo Gott einen nicht mit sich diskutieren lässt. Und wenn wir mal zurückblicken, wie hat Gott diesen Bund mit Abraham geschlossen? Er hat Abraham schlafen gelegt und hat einen einseitigen Bund mit Israel geschlossen, um sicherzustellen, dass diesen Bund Menschen nicht auflösen können. Weil wenn Gott ein Ja zu diesem Volk gesagt hat, dann kann dieses Volk auch, können die zwar so oft Nein sagen, wie sie wollen, aber es wird nichts ändern. Also diese Beziehung bleibt. Und wir sagen, manche Israelis, die ich so kenne, die nicht besonders fromm sind oder überhaupt nicht fromm sind, die sagen manchmal, da hängt uns am Bein dieser Gott, den kriegen wir einfach nicht weg, den kriegen wir einfach nicht los. Ja, weil das ist ja auch für Israel das eigentliche Problem. Ja, wenn sie nicht der Repräsentant des Schöpfers des Universums wären, wenn praktisch Israel nicht der ganzen Welt, der ganzen nicht frommen Welt zeigen würde, es gibt einen Gott, der sich an seine Vorhersagen hält, dann wäre Israel auch kein Problem. Ja, diese 10 Millionen Hanseln dort, wovon 2 Millionen Araber sind, das würde kein Mensch interessieren, dieses kleine Land, so groß wie Sachsen-Anhalt. Aber weil sie den Namen Gottes repräsentieren, dass Gott Geschichte schreibt, dieser Gott Israels, das macht die Welt wahnsinnig. Warum töten die Völker, schreibt der Psalmist. Und wenn wir weitergehen, oder uns nochmal vergegenwärtigen, was ist der Maßstab? Wie hast du dich zum Volk Israel verhalten oder nicht verhalten? Was hast du meinem Volk getan und was hast du nicht getan? Letztlich kehrt Jesus im Völkergericht auf das zurück, was er Abraham schon gesagt hat. Ne? Segen und Fluch. Ja, wenn deine Beziehung zu diesem Volk Israel stimmt, dann erntest du Segen. Wenn du keine Beziehung zu diesem Volk hast, dann erntest du Fluch. Und das geht auch weiter. Bei Joel, haben wir den dran? Denn siehe in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Jehoshaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, dass sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Hier ist so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen eine Verrücktheit, aber auf der einen Seite schreibt Gott, ja, ich will mein Volk zerstreuen. Und das ist auch ein aktives Wirken von Gott gewesen, auch als Strafe. Und hier schreibt er aber gleichzeitig, dass es auch ein Verurteilungsgrund für die Nationen ist, dass sie Israel zerstreut haben. Also Aber es geht halt darum, wie stehen die Nationen zu Israel? Und der letzte Satz, und mein Land haben sie geteilt. Und das ist das, was die Nationen bis heute versuchen, nämlich Israel diesen Landanspruch streitig zu machen. Ja? Auch unsere Regierung, ja? Zwei-Staaten-Lösung, die überhaupt keine Lösung ist. Es wären vielleicht irgendwann mal zwei Staaten, aber das wäre keine Lösung. Und das ist ein Maßstab im Endgericht. Also das sind auch ganz praktische Dinge. Und wir als Christen, als derer, wo wir sagen, wir gehören zu diesem König Israels, diesem König der Juden, Jesus, da geht es dann auch darum, dass wir auch da eine Position beziehen müssen. Wir können uns nicht wegducken. Diese geistliche Dimension, die hat auch eine praktische Dimension, nämlich wie positionieren wir uns auch zu diesem Land Israel, zu diesem Staat Israel. Aber immer, wir müssen auf geistlichem Boden bleiben. Aber geistliche Dinge haben natürlich praktische Auswirkungen. Ja, auch wenn das wir heute hier zum Sonntag hier sind, ist ja auch eine praktische Auswirkung unseres Glaubens. Das ist jetzt für uns was sehr Gutes und was sehr Richtiges. Das ist weltbewegend. Aber wenn die Nation sich in den Gemeinden versammeln würde, bei uns in Deutschland am Sonntag, dann hätte das eine gewaltige Dimension. Ne? Dann würde Deutschland anders aussehen, wie es heute aussieht. Und das ist der Punkt, den ich eigentlich heute setzen will. Ne? Wenn wir die Frage nochmal stellen, was hat denn Israel mit mir zu tun, dann hat es ganz viel mit uns zu tun. Dann hat es mit unserem Heil, mit unserer Errettung, mit unserer Beziehung zu Yeshua zu tun. Und das ist ja eigentlich das, wonach wir uns als Christen ausstrecken, ne? Dass wir eine intensive, eine gute Beziehung zu unserem Herrn Jesus haben und behalten. Notfalls halt auch wieder neu bekommen. Und was können wir jetzt ganz, ganz konkret tun? Entscheidend ist auch, dieses Wächteramt auf den Mauern Jerusalems wieder einzunehmen. Lasst uns treu für unsere Brüder des Volkes Israel beten, für Volk und das Land in den Riss treten. Ja, wir haben diese Berufung und Gott hat uns diesen Auftrag gegeben. Und heute ist ein guter Tag, dieses Wächteramt wieder ganz neu zu ergreifen. Aber ich muss mich immer wieder neu fokussieren und den Herrn bestürmen, dass die Dinge, die vor uns sind, nicht immer schlimmer werden, sondern besser werden. Weil Gott liebt es, zu vergeben und Gutes zu tun. Lasst euch neu berühren von dieser Liebe Gottes für sein Volk, der Liebe Jesu zu seinem Volk. Das Vaterherz Gottes schlägt auch und zuerst für Israel. Das ist für uns aber kein Nachteil, wenn wir hineingenommen sind in Israel. Dann ist das, ja, dann gibt es auch diese Einheit, das ist dann nur eine Zwei-Einheit, wäre eigentlich noch auch eine Drei-Einheit, nämlich Gott, Israel und die Gemeinde Jesu. Das gehört zusammen. Auch das ist was Gott Schmerzen bereitet, wenn Menschen das trennen. Ja? Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist nicht nur in der Eheberatung so. Das ist auch, das gehört auch in unsere DNA unseres Glaubens. Und wie es Jesus auch gesagt hat, es hat eine praktische Komponente, diese Liebe zu Israel. Also, und das ist in der Ehe auch nicht anders, ne? Wenn du deiner Frau ständig sagst, dass du sie lieb hast, aber immer das machst oder nichts machst, was sie eigentlich gerne hätte, dann wird irgendwann deine Frau daran zweifeln, ob du sie wirklich lieb hast, mit Recht. Ja? Und manchmal tut man sogar Sachen, die man selber gar nicht machen würde, aber weil man halt jemand lieb hat, macht man es halt trotzdem. Ja? Und wenn wir sagen, wir lieben Jesus und wir lieben Israel, dann muss das auch praktisch werden oder darf das praktisch werden. Und gerade Israel misst uns auch an unseren Taten, nicht nur an unseren schönen Sonntagsreden. Und wir erleben das als sächsische Israel-Freunde ganz intensiv, wenn wir in Israel unterwegs sind mit unserem Handwerkerdienst. Wir haben auch hinten Material liegen, dass wir dann noch gucken können, was wir so alles machen. Auch die Reisen sind sehr, gerade jetzt auch in diesen schweren Zeiten, da geht es darum, an der Seite Israels zu stehen, aber nicht nur von Ferne zu winken, sondern vor Ort zu sein. Das macht einen Unterschied, den man sich kaum vorstellen kann, Und dieses tröstet, tröstet mein Volk, was Gott den Nationen zuruft, das besteht halt nicht drin, irgendwelche schlaue Reden zu führen. Und ich sage meinen Gruppen manchmal, wir sind nicht hier, um klug zu scheißen, sondern um zu trösten. Ja, ich bin manchmal ein bisschen hart in meinen Worten, aber ihr, dadurch wisst ihr auch, was ich meine. Ja, und auch gerade in dieser Phase des Krieges, wo es ganz viele Menschen in Israel einen schweren Traumata zu kämpfen haben. Es gibt über 1000 Soldaten, die in diesem Kampf gegen den islamischen Terrorismus schon gefallen sind. Das durchzieht das ganze Land. Das ganze Land ist traumatisiert und Gott möchte, dass wir Israel trösten. Und Trost besteht manchmal einfach nur darin, da zu sein. Ja, wenn wir an Hiob denken, wie es ihm ging, da ging es auch nicht drum. Solange die Freunde nichts gesagt haben, war alles richtig gut. Da haben sie wirklich dem Hiob Trost gebracht. Sobald sie angefangen haben, ihm schlaue Ratschläge zu geben, war es richtig Mist. Ja? Und das, denke ich, sollte auch unsere Position zum Thema in Israel sein. Das heißt nicht, dass man in Israel nicht auch mal sagen kann, das finden wir jetzt nicht so gut, was du machst. Aber das muss natürlich auf einer freundschaftlichen Ebene passieren und nicht auf dieser Kritikschiene, wo man alles platt machte. Wir unterstützen im Moment auch gerade ein Ehepaar bzw. die Frau. Haben wir das dran? Okay, jetzt haben wir es dran. Die sind auch, ihr könnt es lesen, am 25. Juni in Reichenbach. Die Familien helfen, die Kriegstrauma zu bearbeiten. Im Moment machen sie Kochkurse für die Ehepaare, die wieder zusammenfinden müssen. Nachdem der Mann als im Krieg zurückgekommen ist, seelisch kaputt und zerstört. Und das ist eine Möglichkeit, wenn ihr uns da gerne unterstützen möchtet, denen zu helfen, diese Seminare zu machen, um zu trösten in Israel, dann ist das sehr, sehr willkommen und wir sind sehr dankbar dafür. Und ich kann euch wirklich ermuntern, an den 25. Reichenbach zu kommen. Das sind wirklich sehr, sehr interessante Leute, die uns auch ein bisschen einen Einblick geben in die geschundene Seele Israels. Das kann ich nicht. Ich gucke auch nur von außen, aber sie gucken von innen. Und letzter Auftrag, bevor wir uns noch einen kleinen Film anschauen, den Gott uns mitgegeben hat. Wir haben heute schon mal von unterschiedlichen Dreieinigkeiten gesprochen. Jetzt reden wir mal noch von unterschiedlichen Missionsbefehlen. Haben wir jetzt einen Jeremia dran? Ja, gut. Und das ist eigentlich der erste Missionsbefehl, der in der Bibel steht. Den anderen, dass wir in alle Welt gehen sollen und Jünger Jesu machen sollen, den kennen wir alle, hoffe ich. Und tut es auch. Und den anderen, da steht in Jeremia 31, Vers 10, höret ihr Völker des Herrn Wort und verkündet es fern auf den Inseln und sprecht, da Israel zerstreut hat, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Also Gott gibt den Völkern, die Völker, das sind ja mir, den Auftrag, das, ja, ich würde mal so sagen, hinauszuposaunen. Guckt mal, das Volk Israel ist zurück. Warum ist es zurück? Weil Gott das wollte, weil Gott es sammelt. Und warum will Gott das? Da habe ich nur eine gewisse Vorstellung davon, weil seine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Aber ich denke, ein ganz klarer Grund ist, dass Gott dieser Welt zeigen will, Gott ist treu. Gott ist einer, der das, was er verspricht, was in der Bibel steht, auch in Realität bringt. Das kannst du dich verlassen. Auch wenn 2000 Jahre vergehen, bis es stattfindet. Aber es findet statt. Gott hat niemanden vergessen. Und er schreibt auch über die babylonische Gefangenschaft, ich werde nicht einen Mann zurücklassen. Also Gott ist da nicht nur in großen Dimensionen unterwegs, sondern auch in kleinen. Und das ist die Botschaft, die Gott will, dass wir als die, die aus den Nationen auch zu ihm gehören, hinausgetragen wird. Als lebendiges Evangelium. Ein Stück weit ist Israel ein Evangelium, nämlich diese Botschaft an die Welt, es gibt einen Gott, der Geschichte schreibt, einen treuen Gott. Amen. Und viele denken, na, die orthodoxen Juden, die haben ja überhaupt keinen Zugang zu Gott, die sind ja geistlich ein bisschen vernebelten Sinnes und so. Ja, also ich merke das manchmal so, dass viele Leute denken, auch gerade wenn wir orthodoxe Juden mit unseren Gruppen treffen, die dann ganz tief geistlich uns auch dienen, dann kommt immer die Frage, sind das messianische Juden? Und ich sage dann immer, irgendwie schon, weil die warten auch auf den Messias. So, und ich habe hier einen ja, jüdisch-orthodoxen Lobpreis von einem Sänger, dem Ephraim Fried, den ich sehr liebe, der ganz klar auch diese Vaterbeziehung, die Israel zu Gott hat, artikuliert. Und das wollte ich euch einfach gerne noch mit auf den Weg geben. Und der Text ist so, er beschützt uns, er liebt uns, er ist der Vater aller Menschen. In Kriegen beschützt er uns, auch an verborgenen Orten ist er bei uns. Mein Vater ist der König des Universums, Vater, König des Universums, König, Vater aller Menschen. Immer wieder vergibst du, nur zu dir laufe ich immer noch. Vater, Papa, wann gehen wir endlich nach Hause? König, zurück ins Lehrhaus. Nur zu dir laufe ich immer, nur um bei dir im Hof zu sein. So, das müssen wir jetzt mal noch abspielen.